der Golf-Podcast. Mit Jens Zielinski, Florian Fritsch und Bernd Ritthammer.
Wir sind ja nur noch am Podcasten. Es hört ja gar nicht mehr. Jetzt haben wir mal einen Tag Pause gehabt und sind schon wieder da. Aber die ganze Wahrheit ist eine andere. Wir nehmen diese Folge auf bei den BMW International Open. Es ist Sonntagmittag, es regnet in einem Guss durch und wir sitzen im Media Center. Aber das Schöne ist, wir nehmen uns die Zeit, um über ein sehr, sehr wichtiges Thema zu sprechen, was man natürlich auch bei den BMW International Open oder eigentlich bei jedem Profiturnier auch als Zuschauer beobachten kann. Wir sprechen heute über das lustige Thema, was ich überhaupt nicht in meinem Golferleben bis jetzt in Betracht gezogen habe. Der Hauptbegriff nennt sich Training.
Wie? Training?
Ja, Training. Das habe ich ehrlicherweise, ich glaube wirklich, ich habe bis zur Platzreife habe ich halbwegs etwas trainiert. Und dann immer mal so auf Zuruf, mal mit dem Flo so eine Stunde oder in der Toskana damals, als wir uns kennengelernt haben. Und dann mal noch mit Michael Wolf vor 3 Monaten, als ich nochmal so Elan gespürt habe und gedacht habe, jetzt geht's mal richtig rund. Also ich bin jetzt nicht so der Trainingsonkel. Ich spiele halt meine 18 Loch. Aber für Profis ist es natürlich was anderes. Die verdienen damit ihr Geld. Wie ist eigentlich das, also wie war es bei euch früher? Training ist ja immer parallel quasi zum Turnier, weil du ja immer unterwegs bist, richtig?
Ja, das kann man so sagen. Hallo Jens, hallo Flo. Ich bin auch dabei. Training ist ein Begriff, der hört sich erstmal ziemlich einfach an, aber ist ja gar nicht so. Also wenn du eine gewisse Struktur trainieren möchte, seien es auch Amateure. Ich meine, Amateure haben sicherlich viel weniger Zeit als Pros. Aber wenn man zum Beispiel man hat eine Stunde Zeit zu trainieren an einem Sonntagvormittag, bevor man vielleicht auf die Runde geht, weil die Buddies verspäten sich wieder, dann kann man die Stunde mit Training weniger sinnvoll und sinnvoller nutzen. Und da sollte man, also so ein paar Ideen, wie das funktioniert, sollte man schon haben, oder Flo?
Definitiv, also gerade das Thema Trainingslehre, also so sperrig, wie sich dieser Begriff auch anhört, ist eigentlich auch ganz wichtig, auch für die Spieler selber. Ich kann mich erinnern an einem Interview mit Stefan Jäger, als wir so ein kleines Online-Ding gemacht haben mit ihm zusammen, da hat er gesagt, naja, so einen Schwungtrainer brauche ich jetzt nicht wirklich, aber ich brauche auf jeden Fall einen Coach, der mir sagt, wie ich wann was zu trainieren habe. Also eben dieses Thema
Training. Also einer, der den Stundenplan vorgibt sozusagen.
So ein bisschen, der halt sagt, okay, jetzt trainierst du mal in diesem Modus, also mehr einen wettkampforientierten Modus, jetzt trainierst du mehr in einem Anwendungsmodus, also auch wirklich das Gelernte, was du vorher gemacht hast, in der Situation ohne Wettkampfdruck anzuwenden. Mhm. Oder du trainierst einfach mal rein Technik. Das ist auch das, was öfters passiert nach Turnieren, dass man wie so einen kleinen technischen Reset macht, weil je nachdem, wo du halt gerade spielst, in Großbritannien wirst du wahrscheinlich eher flachere Schläge machen müssen und da verändert sich die Technik ein wenig und das muss man wieder rekalibrieren, um dann für das Turnier, das danach folgt, vielleicht in Italien bei etwas schöneren Bedingungen, wieder am Start ist.
Aber lenkt das bei so einem Profiturnier nicht auch ein bisschen ab? Also ich stelle mir jetzt vor, du bist jetzt, also in der Regel reist man ja montags vom anderen Turnier irgendwie an. Da kann ich jetzt von außen betrachtet sagen, kann ich nachvollziehen, dass du dann vielleicht sogar an dem Montagnachmittag und am Dienstag oder vielleicht auch am Mittwoch am Pro am Tag aktiv trainierst. Aber während dem Turnier selbst ist ja so, wie wenn ich jetzt, als ich damals vor 3 Monaten bei Michael Wolf angekommen bin, hat er erstmal komplett alles verändert und mein Golfspiel war am Arsch. So stelle ich mir ja Training vor. Es ist ja nicht schön. Oder ist es bei Profis wieder ein anderes Level?
Das ist ein ziemlich, ziemlich spannend. Also mir fallen jetzt schon 80 Sachen dazu ein. Ein super spannendes Thema, deswegen finde ich schön, dass wir drüber reden. Ich weiß, Tiger Woods hat mal diesen Satz geprägt, work hard oder train hard, play easy.
Ja.
Train hard, play easy. Das heißt, das eigentliche Training und die Vorbereitung und dieser ganze Grind sollte abseits der Turnierwoche stattfinden. Auf der anderen Seite kann ich von mir sprechen und Flo, vielleicht war es bei dir ähnlich, liegt auch ein bisschen aufgrund der Herkunft, wo wir sind, wie die Trainingsbedingungen zu Hause sind. Die waren nämlich immer viel, viel schlechter als das, was wir auf dem Turnier vorgefunden haben. Das heißt, bei diesem Satz von Tiger, das ist ja schön und gut, da hilft es aber halt auch, wenn man in Florida lebt. Und irgendwo jeden Tag halt, oder jetzt hier, wir hatten ja Matti Schmidt auf der Bühne letzte Woche, der erzählt, er trainiert halt in TPC Sawgrass. Okay, da kann man
mal machen.
Da kann man jeden Tag sehr, sehr geil trainieren. Oder die Jungs, die in Dubai leben, die auf der DP World Tour spielen. Und dann ist es grundsätzlich so, richtig harte Arbeit und dann aufs Turnier kommen. Und da muss man dann ja fast schon in einen anderen Modus schalten. Ja, man kann nicht mehr in diesen perfektionistischen Unzufrieden und da passt was nicht, sondern du kommst dahin, hast dein Spiel, dein Paket und dann geht es darum, Hose auf und durchladen eigentlich. Ich persönlich habe das nie so hinbekommen, auch eben weil die Trainingsbedingungen, die ich hatte zu Hause, und das, da hat niemand die Schuld außer mir, ich wollte ja nicht auswandern, es war halt einfach so, waren nicht gut, deswegen habe ich die Zeit am Turnier schon immer sehr, sehr intensiv für Training genutzt, was vielleicht im Nachhinein nicht ideal war. Wie war das denn bei dir, Flo?
Ja, also wir normalerweise, was du haben willst, sind so im Training, da wirst du dich eigentlich pushen. Also da wirst du eigentlich permanent unzufrieden sein, da wirst du sagen, okay, auch wenn der Ball jetzt in den vorgegebenen Korridor gelandet ist, ist er wirklich in einer Art und Weise dort gelandet, wie ich es haben wollte. War der Treffer perfekt, war die Flugkurve perfekt? Und im Turnier willst du dich eigentlich davon lösen und die Intensität runterfahren. Was ich oft beobachte jetzt in den Mannschaften, die ich betreuen darf, dass es fast umgekehrt ist. Also Training ist dann eher total Larifari entspannt und im Turnier geht die Intensität auf einmal nach oben. Und dann kommst du nicht in diesem Flow-Zustand, wo du Dinge einfach geschehen lassen kannst. Und am Ende, ich meine, wir alle spielen ja jetzt schon lang genug Golf und da ist es auch egal, was für ein Handicap man hat. Bei unserer Sportart kann man Dinge einfach nicht erzwingen. Das geht nicht. Egal wie hoch die Intensität fahre, egal wie mein Gameface aussieht, wie auch immer ein Gameface aussieht. Ich weiß nicht, wie da eure Gamefaces aussehen, aber ich glaube nicht, nur weil ich eine Grimasse schneide.
Jens, mach mal, das ist immer super im Podcast.
Das Gameface?
Ja, mach mal dein Gameface.
Oh ja.
Ich lächle immer.
Geil. Lächeln ist, ja.
Also es ist ja egal, wie intens ich bin, ich kann ja dadurch
kein Ergebnis garantieren. Ist das cool, ist das so ein Fachbegriff, den ich auch auf jeder Runde jetzt bringen kann? Also kannst du mal dein Gameface machen?
Sag mal dein Game. Ich finde Gameface auch einen geilen Begriff.
Ja, aber was verbirgt sich dahinter? Was ist dein Gameface?
Also mein Gameface ist ziemlich, ziemlich ernst und böse. Das sagt mir jeder, schau doch nicht so böse. Aber ich bin gar nicht so, ich meine es gar nicht.
Du guckst extrem böse.
Ich guck sehr böse.
Ja, du aber, zerstörst jeden mit deinem Blick.
Aber das ist mein konzentrierter Face.
Na gut. So, ich versuche mal wieder zurück auf den Punkt zu kommen. Also die Idee ist eigentlich wirklich, das umzudrehen, dass man sich im Training in der Intensität hochfährt und im Turnier eher runter. Aber genauso wie Bernd gesagt hat, dadurch, dass wir, gut, ich hatte das Glück in St. Leon Roth die größte Zeit, sag ich mal, meiner Karriere zu sein. Das heißt, dort habe ich eigentlich schon relativ gute Bedingungen vorgefunden. Aber es ist für die viele Pros, die da nicht dieses Glück haben, schon so, dass du eigentlich fast dazu neigst, bei Turnieren die Zeit zu nutzen, um zu trainieren, weil die Bedingungen einfach gut sind. Du hast ordentliche Driving-Range-Bälle und so weiter und so fort und da kannst du dich schnell kaputt machen.
Das ist ja auch zu beobachten. Wir hatten letztes Jahr ja auch ein Interview mit Christoph Bausek, dem Trainer von Lukas Nemetz zum Beispiel, der ja teilweise, nicht bei allen Turnieren, aber mal in Dubai, in der Regel hier in München und ich glaube auch in Hamburg zum Beispiel, dann aber nur am Anfang, also die ersten Tage hier ist, bei seinem Spieler ist und in der Regel donnerstags sich vielleicht noch das Turnier anguckt und donnerstagabends in den Flieger steigt und wieder nach Hause fliegt und dann muss Lukas quasi gucken, wo er selber sich ins Ziel bringt. Aber das ist dann der Grund. Also da wird dann trainiert, da ist dann auch der Trainer mal da.
Ja.
Aber die jetzt so einen Trainer haben, den siehst du ja auf der Tour jetzt auch nicht immer, ne? Also du hast dann wahrscheinlich im Jahr, wie viele Tage werden das sein, wo du wirklich bei deinem Coach bist und wirklich mal in die Tiefe gehen kannst?
Also wenn man, ich rede jetzt mal von dem durchschnittlichen Tourspieler, weil die Weltspitze haben schon sehr, sehr häufig Coachbetreuung, weil sie es sich einfach leisten
können. Und die haben auch für jeden Bullshit einen Trainer, ne?
Genau, aber da will ich gar nicht anfangen zu rechnen, was die dafür ausgeben im Jahr. Und der normale Tourspieler kann sich das einfach nicht leisten. Und
was schätzt du denn?
Ich denke, dass im Schnitt die normalen Spieler haben vielleicht im Jahr ihren Coach bei 3 bis 4 Turnieren dabei, aber auch nicht von Montag bis Sonntag. Also häufig ist dann so, der kommt am Dienstag oder Mittwoch mit, weil ich meine, natürlich sind die Vorbereitungstage die spannenden Tage, schaut sich dann noch eine Turnierrunde an. Also der Klassiker ist so, Dienstag bis Donnerstag oder Dienstag bis Freitag ist er dann da. Alle 2 bis 3 Monate ist er mal dabei und das war's dann aber auch. Und ganz, ganz viel Kommunikation findet natürlich über Telefon an. Ja. Statt Video schicken, Schwung schicken, kurzer Bericht von der Runde, neu einstellen. Und das ist die Realität. Und auch selbst zu Hause, wenn man zu Hause trainiert, ist es nicht so wie in anderen Sportarten, dass jedes Training mit Coach ist. Also ich meine, es gibt viele Sportarten, da ist ein Training ohne Coach gar nicht denkbar. Ich meine, nimm dir, keine Ahnung, FC Bayern. Ich glaube nicht, dass die häufig ohne Coach trainieren. Aber im Golf ist das die Normalität. Also die Normalität ist, dass du irgendwie deinen Coach vielleicht 1-2 Mal die Woche siehst und dann halt auch nicht für 8 Stunden, sondern dann hast du halt mal einen halben Tag oder 2-3 Stunden und den Rest machst du alleine.
Wie das zum Beispiel im Touralltag bei Freddy Schott aussieht, das haben wir mit ihm in München besprochen.
Also eine Woche ist im Grunde ganz simpel aufgebaut. Wir nehmen den Montag oftmals als Anreisetag. Das war jetzt bei mir in dem Fall dieser Woche auch genauso. Ich bin Montag abends angekommen, und wusste, dass mein Trainer am Dienstagmorgen hier hinkommt. Dementsprechend, klar, es ist immer, wie du auch schon richtig sagtest, es ist immer ein Unterschied, ob du den Trainer dabei hast oder nicht. Bei deutschen Wochen bietet es sich an. Und dann wird halt dienstags angefangen zu arbeiten. Wie du schon sagtest, eine Proberunde wird gespielt. Abhängig davon, ob du ein Proam bist oder nicht. Grundsätzlich kann ich sagen, dass du halt zwei Hauptbereiche hast, die zumindest für mich sind in einer Woche wie dieser. Auf dem Platz, den ich natürlich auch schon kenne. Das ist zum einen die Grüngeschwindigkeit. Du willst einen guten Pace haben, um einfach eine gute Geschwindigkeit fürs Auge beim Lesen der Grüns zu haben. Und du möchtest die Nummern wissen. Wir liegen hier auf 500 Meter über Sea Level. Das heißt, der Ball fliegt, wenn es warm ist, um die 5% länger. Und das ist halt total wichtig, das irgendwie reinzukriegen. Du hattest einen Tag wie gestern mit, glaube ich, in der Spitze 31 Grad. Da fliegt zum Beispiel das Pitching Wedge, was sonst vielleicht 135 fliegt dann 150 Meter. Ne? Und das sind so Situationen, auf die musst du dich vorbereiten und da eben bestmöglich für auf der Range, auf dem Putting Green arbeiten, um dich dem stellen zu können. Das ist im Grunde genommen der Hauptarbeit vor dem Turnier.
Das interessiert so einen Amateur in der Regel ja gar nicht, dass du vorher mal im Internet nachguckst, wie hoch liegt denn eigentlich der Platz, den ich da am Samstag spiele.
Spielt auch nur eine Rolle, wenn man den Ball in die Luft kriegt.
Ja, klar. Aber selbst das, wie hoch sind wir denn über Null, ist auf jeden Fall ein interessanter Fakt. Gibt es etwas, wo du jetzt gerade aktiv in diesen Wochen arbeiten musst, weil auch dein Coach sagt, Junge, da müssen wir jetzt mal ran, das muss besser werden?
Ja, gibt es.
Weil alle, die Fernsehen gucken und Golf gucken, wie du auch vorhin gesagt hast, Bernd, die sagen ja, das ist ein Profi, der muss ja eigentlich bei 18 Loch mindestens 10 unterspielen und der kann das ja alles. Und wenn dann einer plötzlich mal eine 8 notiert, dann, was ist das denn? Also das Verständnis dafür, dass auch ihr Profis extrem hart arbeiten müsst an eurem Spiel, ist manchmal nicht so hoch, wie man denkt. Also gibt es gerade ein Thema bei dir, wo du sagst, da sind wir gerade dran?
Es gibt gerade ein Thema. Bei uns oder bei mir persönlich geht ganz viel über mein Gefühl. Wenn ich möchte auf der Range stehen und einen gefühlt neutralen Schlag machen und optisch sehe ich da immer sehr gerne eine kleine Links-Rechts-Kurve, einen sogenannten Fade. Problem ist nur, aktuell ist es kein Fade, sondern ein Pull. Das heißt, wir arbeiten daran, dass die Handgelenke sich ein bisschen mehr durch den Treffmoment praktisch in der Position bleiben, wie sie oben auch stehen und sehr wenig Bewegung durch den Treffmoment hindurch passiert. Das ist mein Thema Nummer eins, gerade im langen Spiel. Im kurzen Spiel, was ich gerade schon sagte, ist einfach die Geschwindigkeit. Ich mache wirklich sehr, sehr viele gute Putts, habe gerade einen guten Stroke, habe Spaß auf schnellen Grüns und muss dementsprechend einfach eine gute Geschwindigkeit durch die ganze Woche haben, um eben möglichst viele Putts zu lochen. Und dementsprechend sind das so die Themen, die gerade ganz weit oben stehen bei mir.
Das ist aber dann auch oft so, ihr spielt euren Turniertag, 18 Loch, und dann kann es sehr gut sein, dass man den einen oder anderen Spieler nochmal auf der Range sieht, nach der Runde, wo jeder Amateur sagen würde, Alter, stell mir ein Bier hin und ein Schnitzel, ich habe jetzt keinen Bock mehr, aber ist euer Job, ist euer Beruf.
Genau.
Dann geht es danach nochmal ins Office sozusagen.
Genau, also bei mir war es jetzt jeden Tag der Fall. Egal, ob ich um 7.30 Uhr gespielt habe oder um 12.30 Uhr. Ich stand jeden Tag nochmal auf der Range, stand jeden Tag nochmal auf dem Putting-Grün. Einfach nur ein Gefühl zu kriegen, um die Sachen, die nicht so gut gelaufen sind, vielleicht am nächsten Tag ein bisschen besser zu machen oder vielleicht auf der Range irgendeinen Gedanken zu finden, der mir hilft, meine technischen Anforderungen irgendwie wieder aufwachen zu erlassen. Ne?
Ja, es kommt auch natürlich bei einem Spieler von Freddys Kaliber. Ich habe vor ein paar Wochen aus Zufall ihn in Hamburg begleiten können bei der European Open in der Proberunde und der Junge kann Golf spielen. Also wie jeder hier, die können, sonst wären sie nicht hier. Können richtig gut spielen, deswegen man darf nicht unterschätzen, dass ganz viel eures Trainings ist, naja, wie nennt man es, Pflegearbeit, Basics,
absolut.
In der Balance bleiben, Setup checken. Wir wissen alle, wenn man das nicht regelmäßig checkt, auf einmal zeigt die Schulter dahin, die Füße dahin und du denkst dir, genau. Wieso klappt es nicht mehr? Ja, dumm.
Richtig,
und man spürt quasi diese kleine Veränderung oder beim Putten ist ganz oft, du hast einen langen Flug über Nacht irgendwo, stehst am nächsten Tag da und denkst dir, irgendwas ist hier kreuz und quer. Ja. Weil du halt einfach so ein Stück weiter weg vom Ball stehst, ne? So 10 cm weg und du spürst es gar nicht. Und dieses, der Schirm macht Geräusche. Und also ganz viel Training ist relativ stupide oft auch. Ne? Da geht es absolut nicht darum, sich neue Fähigkeiten anzueignen, weil die Fähigkeiten hast du schon. Sondern einfach dieses, okay, warum ist nicht? Wahrscheinlich ist es irgendwas von den Basics. Ne? Einfach wieder so und dann denkst du, ach ja, geht wieder, ist wieder da.
Also, ich glaube, da gibt es eine ganz, ganz simple Sache. Wie jeder Mensch wahrscheinlich auf dieser Welt, ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Ich stehe jeden Tag auf und fühle mich nicht so wie am Tag davor. Irgendwas ist immer anders. Keine Ahnung, du hast mal hier unten links zwickt oder keine Ahnung. Irgendwas ist immer anders und genauso ist es im Golfshot, wie Bernd gerade beschrieben hat, genauso. Ich stelle mich an dem einen Tag auf die Range und ziehe vielleicht genau über mein Ziel. Am nächsten Tag ziehe ich 5 Meter weiter links und wundere mich, warum der Ball links ist und versuche dann was im Schwung zu finden. Und wie du sagtest, das meiste, was wir machen, ist wirklich einfach Auferhaltung von unseren Basics, dass das alles funktioniert und wir im Grunde genommen es schaffen, uns jeden Tag so ähnlich wie möglich zum Vortag zu fühlen. Das ist ganz simpel meiner Meinung nach.
Hilft man sich dann eigentlich auch so untereinander, also unter den Spielern? Also dass du dann mal sagst, keine Ahnung, zum Marcel Siem oder so, ihr habt ja ein sehr enges Verhältnis, kannst du bei mir mal gucken, irgendwas ist da gerade irgendwie quer und dann setzt er sich kurz hinter dich oder guckst dir das an oder du schickst ihm ein Video, also dass Spieler auch andere Spieler mitcoachen so ein bisschen?
Ich würde sagen, das passiert relativ selten. Der Klassiker, den kennt Bernd auch noch, ist, kannst du mal kurz ein Video machen? Das ist, würde ich sagen, das höchste der Gefühle. Nichtsdestotrotz, wenn du engere Bindungen zu Spielern hast, gerade jemand wie Marcel für mich, den ich jetzt auch schon seit 8 Jahren gut kenne, der stellt sich mal hinter mich und sagt mir was. Und genauso andersrum, wenn mir was auffällt, sage ich ihm auch, was ist denn damit los? Oder letzte Woche stand es noch anders oder so. Ich glaube, dass es wirklich nicht die Regel ist. Du siehst das innerhalb der Gruppierung. Die Italiener machen zum Beispiel sehr viel zusammen und zocken viel. Und wenn da was auffällt, dann wird da was gemacht zusammen. Aber kein Spieler sieht sich verpflichtet dazu, in dem Fall muss man ja auch ehrlich sagen, einen Konkurrenten besser zu machen als ihn selbst.
Man muss da auch sagen, es ist auch sehr, sehr gefährlich. Ne? Vor allem in der Phase, wo es nicht gut läuft, erwischt man sich immer wieder, wie man links und rechts schaut. Also ich kann mich erinnern damals, immer wenn ich schlecht gespielt habe, dann stand ich auf der Range, habe überall, jeder war, boah, der kann besser treiben als ich, der kann besser chippen, der ist besser im Putten. Du siehst nur noch alle, wie sie alles besser machen als du und suchst und händeringend, vielleicht sollte ich das mal ausprobieren. Oh, der Drill ist ja interessant, probiere ich auch mal aus und das ist Anfang vom Ende. Also, keine Ahnung, stick to your plan, ja. Also du hast deine Arbeit normalerweise mit deinem Coach, den du hoffentlich vertraust und ganz stur seine Hausaufgaben machen, ist eigentlich der beste Weg oder wir hatten es die Langeweile. Es gibt diesen einen Spruch, die ganz weit vorkommen, sind die die Langeweile im Training am besten ertragen können. Und das trifft es. Eine Stunde lang 1,5-2 Meter Putts machen, macht jetzt nicht wahnsinnig viel Bock. Aber du weißt, du musst es halt machen, wenn du vorne mitmachen willst. Und Es ist nicht immer spannend, aber das ist das, was am Ende dafür sorgt, dass du den 1,5 Meter Putt auf der 18, wenn es um Sieg geht, halt auch einlochen kannst.
Ich möchte mal darauf zurückkommen, was wir vorhin kurz hatten, dieses, wie hat sich das vielleicht auch zu früher verändert? Also dieses Thema, dass du jetzt wirklich für jeden doofen Schlag oder eigentlich schon fast für jeden Schläger einen Spezialcoach quasi dir besorgen kannst. Also es gibt einen fürs Putten, es gibt einen für die Wedges, es gibt wahrscheinlich einen fürs Driven oder fürs lange Spiel und dann gibt es keine Ahnung noch was. Gibt es Spieler, die dann quasi genau das suchen, weil sie feststellen, ich krieg's mit meinem Coach, der für alles zuständig ist, nicht hin? Oder ist das dann irgendwann halt einfach ab einer gewissen Millionärsklasse völlig normal, dass man halt 5, 6 Coaches hat?
Ich finde, es kommt darauf an, was der Anspruch von dem Spieler ist, also wie genau er Bescheid wissen will und wie sehr er in die Tiefe gehen möchte. Oder sie kann ja auch für die Damengolfer zählen. Wir haben ja inzwischen Messmöglichkeiten und eine Tiefe an Informationen und eine Qualität an Informationen, dass ich würde jetzt mal behaupten, wenn ich jetzt sagen würde, ich will jeden Bereich irgendwo abdecken, den ein Playing Professional braucht, kannst du in dieser Tiefe nicht überall das Wissen haben. Also Material, Psychologie, Ernährung, Physiologie, Schwung, Biomechanik und so weiter und so fort. Da sind ja Massen an Informationen inzwischen da draußen, wo du halt wirklich Experten brauchst. Du brauchst einen Trainer, der, sag ich mal, auf 80-90% deiner Fragen eine kompetente Antwort liefern kann, der genug weiß, dass du halt immer das Gefühl hast, hey cool, das ist jetzt wirklich ein Mehrwert, ich weiß, was ich zu tun habe. Aber natürlich gibt es dann auch Bereiche, wenn dann der Spieler sagt, boah, irgendwie habe ich das Gefühl, da komme ich nicht weiter. Und dann macht es Sinn, sich da so einen Experten zu greifen. Und dann gibt es natürlich auch so Leute wie Matthew Fitzpatrick, die das halt dann auch wirklich leben. Also nicht nur auf Abruf oder Bedarf, sondern halt wirklich, ich will das voll in meinem Trainingsprozess mit drin haben. Und dann ist es die Aufgabe von diesem Haupttrainer, diese Funktionstrainer, so nenne ich sie einfach mal, diese Experten in ihren einzelnen Bereichen zu koordinieren. Ja, das heißt, der Haupttrainer filtert diese Information, steuert diese Information und koordiniert das ganze Paket so, dass der Spieler sich am Ende nicht verheddert in einer Sache, sondern dass er sich als Ganzes weiterentwickelt.
Und innerhalb der Szene weiß auch jeder, dieser Coach ist spezialisiert oder der beste Putting-Trainer oder, also wie kriege ich das mit? Gibt es da eine Plattform oder sowas?
Also ich noch kurz dazu, Flo weiß es, ich hatte, bin gut, es war früher auch anders tatsächlich, es hat sich ein bisschen verändert, weil mehr Coach-Expertise auch in unserem Land vorhanden ist und mehr, ich sag mal, mehr Kompetenztrainer in einzelnen Bereichen sich rauskristallisieren. Ich war immer ein Fan tatsächlich von einem kleinen Team. Also ich war immer ein Fan von einem Hauptansprechpartner, der sich um vieles kümmert. Hat alles Vor- und Nachteile. Ein Nachteil, den sage ich mal, viele Trainer, die man dabei hat, ist dieses Thema zu viele Köche verderben den Brei. Also auf dem Papier ist das immer alles super. Dieses Kompetenz hier, du machst nur Putten, du machst nur Chippen, du machst nur Pitch. Also ich übertreibe, ne? Du machst nur langes Spiel, du bist für Speed und Driven zuständig. Aber es sind alles nur Menschen und die werden sich über kurz oder lang trotzdem in die anderen Spielbereiche einmischen, sage ich jetzt mal ganz frech. Und es wird da, je größer dein Team ist, desto mehr Kappeleien wird es geben innerhalb des Teams, weil sich der Trainer, der für Shortgame zuständig ist und vielleicht auch die Wedges macht, nicht d'accord geht mit dem, was der Spieler im langen Spiel im Schwung macht oder umgekehrt. Und da hat auch wiederum ein kleines Team oder einer, der den Hauptteil abdeckt, natürlich seine Vorteile. Und jetzt habe ich deinen Einwand vergessen, Jens.
Ich hatte keinen Einwand.
Nein, aber du hattest noch was gefragt oder so.
Ich hatte gefragt, wie man rausfindet oder ob das jeder weiß.
Ja, es gibt schon, vor allem international gibt es inzwischen schon, es weiß inzwischen jeder, okay, in Deutschland gibt es, es gibt zum Beispiel Ian Holloway, der sehr, sehr gut im kurzen Spiel ist oder sowas. Es gibt in Europa, also europaweit vor allem zwei, drei Putt-Trainer, die man kennt.
Paul Kenyon.
Phil Kenyon. Also es gibt da schon Namen, die es gibt.
Mark Bull, Biomechanik.
Genau, also deswegen, das weiß man. Das,
wenn alle zu den gleichen Coaches rennen, ist es dann auch cool?
Ja gut, so viele sind es am Ende gar nicht, ne? Okay. Weil ich meine, es ist auch ein sensibles Thema. Coachwechsel oder neuen Coach reinlassen ist ein sensibles Thema, das Spielern auch schwerfällt, zu sagen, selbst wenn, okay, ich bin eigentlich nicht mehr so happy, aber ich bin schon so lang bei dem und ich will mich nicht drehen. Also es ist extrem unangenehm, weil ich meine, so ein Coach ist ja, vor allem wenn man länger mit ihm zusammen ist, schon normalerweise mehr als ein Swing-Coach. Das ist eine Vertrauensperson, der du dich anvertraust, mit der du dich dick und dünn gibst, die auch sich selber den Kopf zerbricht teilweise. Ich will gar nicht wissen, was die, wenn wir mal wieder irgendwie monatelang verkacken, wenn er sagt, was ist denn da los, wieso bringt dir das nicht auf die Platte, die zermartert sich ja auch dann Tag und Nacht den Kopf darüber. Ich meine, Flo sitzt jetzt auf der Seite, der wird sicherlich auch sich denken, Spieler, die dir ans Herz gewachsen sind, die du schon länger betreust, wieso, der müsste doch besser spielen, was ist denn da los, ich verstehe es nicht. Und deswegen darf man auch nicht, es ist nicht nur, weil da jetzt auf einmal ein guter Putting-Coach ist, rennen gleich 10 Leute zu dem. Also so einfach trennt man sich nicht oder nimmt nicht so einfach einen neuen ins Team.
Also bei mir ist es so, in der Betreuung von den Spielern, die ich habe, dass ich es bis heute einigermaßen geschafft habe, mein Ego da an die Seite zu schieben. Also wenn ich merke, ich komme da irgendwo nicht weiter, dann habe ich kein Problem damit, auf Leute zurückzugreifen, wo ich weiß, die sind darin besser oder die kennen sich da sehr gut aus oder die haben da sehr viele Erfahrungen. Und das kommuniziere ich auch meinen Spielern gegenüber. Es gibt einige Trainer, die sagen, man darf dem Spieler nie das Gefühl geben, dass man denen nicht helfen kann. Ich bin da ziemlich offen in meiner Kommunikation.
Aber was passiert denn jetzt, wenn jetzt zum Beispiel einer deiner Spieler, erste Bundesliga, Mannheim, zu dir kommt und sagt, pass mal auf, Flo, ich habe jetzt seit letzter Woche einen Wedge-Trainer oder Driving-Trainer. So. Dann musst du aber mit dem ja kommunizieren, weil du bleibst Korrekt. Ja der Head-Coach sozusagen. Korrekt. Also du hast ja am Ende hast doch du dann auch mehr Einfluss auf den Spieler oder musst du dann alles akzeptieren, was der neue Coach, der nur für einen Teil des Spiels zuständig ist, also das ist die heile Welt, das ist die runde Sache, so wie es Bernd gerade auch gesagt hat, das muss ja irgendwie funktionieren.
Ja.
Aber wenn du jetzt feststellst, also das kann jetzt vielleicht für einen kurzen Zeitraum cool sein, was die da machen, aber am Ende habe ich ein bisschen mehr Erfahrung und weiß, das bringt nichts.
Ja.
Dann hast du ja schon den ersten Knoten in der ganzen Nummer.
Klar, aber da kommt es immer darauf an, wie viel Ego und Eitelkeit ist da mit drin bei den ganzen Kollegen und bei dem Spieler. Also für mich steht der Spieler im Mittelpunkt, das heißt, der entscheidet. Wenn der jetzt zum Beispiel sagt, ich möchte da jetzt einen neuen Kurzspieltrainer haben, neuen Wedge-Trainer oder was auch immer, dann ist es für mich vollkommen in Ordnung. Ja? Der kann ja dann auch neu definieren, wie das Vertrauensverhältnis zwischen, also wenn ich jetzt sage, der Spieler, muss dann auch neu definieren, wie das Verhältnis zwischen mir und dem Spieler ist. Bin ich dann quasi noch dieser Koordinator oder dieser Art Cheftrainer oder wie auch immer oder diese First Person of Contact oder eben nicht mehr? Ja, und wenn ich die bin, dann muss das auch in der Kommunikation klar sein. Da muss ich natürlich mit dem Wedge-Trainer reden und sagen, hey, was ist dein Ansatz, wohin soll es gehen? Okay, pass auf, der Spieler möchte sich in diese und diese Richtung entwickeln, das ist die Spielanlage, da brauchen wir deutlich mehr raus, das sind die ganzen KPIs sozusagen und da müssen wir besser werden, deswegen bitte dein Wedge-Training im besten Fall darauf abrichten. Also ich darf dann schon vorgeben, okay, das ist der Bereich, der Längenbereich und das sind die Qualitätsmerkmale, die wir brauchen und am Ende ist es dann der Job von diesem Wedge-Trainer, das dann so umzusetzen, dass wir das kriegen, was wir brauchen. Wenn der Spieler sagt, er koordiniert das jetzt selber, dann bin ich ja größtenteils raus, dann ist es ja in Ordnung. Dann bin ich ja in dem Fall eigentlich nichts anderes als ein, wie auch immer, gearteter, bekannter Freund, Experte, der vielleicht seine Meinung dazu gibt, aber eigentlich nicht mehr aktiv in diese Trainingsgestaltung mit eingreift. Und das ist auch für mich vollkommen in Ordnung. Das sind die unterschiedlichen Rollen, die wir Trainer einnehmen. Und am Ende, wenn der Spieler im Mittelpunkt steht, dann müssen wir diese Flexibilität auch haben und dürfen uns nicht in den Mittelpunkt stellen und sagen, der Spieler hat uns zuzuarbeiten.
Absolut. Jetzt werden sich die Hörer langsam fragen, das ist ja alles schön und gut, aber was habe ich denn jetzt davon, die Folge zu hören? Weil ich will für mein eigenes Training ein paar Tipps haben. Wir können ja vielleicht mal darauf zu sprechen kommen. Also wie könnte man denn sein eigenes Training positiver gestalten oder sinnvoller gestalten? Also ein riesen Ding im Golf ist und bleibt das Thema Feedback. Vielleicht haben schon mal manche von dem Wort Feel versus Real gehört und es wurde vielleicht auch schon mal, ist inzwischen immer mehr bekannt, das, was ich denke, dass ich tue in meinem Schwung, schwungtechnisch, entspricht, also mein Gefühl entspricht normalerweise nicht der Realität. Ja. Man kann das sehen, wenn man Spieler im TV beobachtet. Ich finde, das beste Beispiel ist Alex Norren. Wer Alex Norren kennt und wer Alex Norrens Rehearsal kennt, diese extremen Probeschwünge, was, die haben ja nichts, wenn du die Slow-Mo vom normalen Schwung anschaust, hat er nichts miteinander zu tun. Aber diese extremen Probeschwünge sorgen halt eben dafür, dass er dieses Gefühl, dass er mehr und mehr möchte, er möchte seinen Schwung in eine gewisse Richtung drücken, dass da ein bisschen was übrig ist davon. Und das ist ein super Beispiel dafür, dass, einfaches Beispiel, ein Spieler schwingt zu viel von außen, kommt rein, haut so steil geschlagene Slices irgendwie, das trifft auch viele Leute zu. Dann sagst du ihm, komm mal mehr von innen. Und dann sagt er so, oder? Mach das. Und du zeigst ihm zwei Videos und der Schwung schaut identisch aus. Das heißt also, ohne Feedback, sei es jetzt ein Trainer, ein paar Traineraugen oder Videokamera. Also du hältst dein Handy drauf und vergleichst Schwünge.
Oder Hansi im Flight.
Oder Hansi im Flight. Davon würde ich abraten. Oder haptisches Feedback. Du stellst dir halt ein Hindernis in den Weg, wo du sagst, okay, wenn ich da dagegen schwinge, dann ist mein Schwung vielleicht falsch gestartet. Okay. Wenn du das nicht machst, dann kannst du nicht davon ausgehen, dass du besser wirst. Und der Hauptteil von Training oder ein Riesenteil von Training hat was mit Pflege zu tun. Auch wenn man hier sich jetzt letzte Woche BMW Open, International Open angeschaut hat, wie viel auch sehr, sehr gute Spieler Zeit investieren in Basics checken. So, damit, was meine ich damit? Damit meine ich Setup vor allem, Ausrichtung auf der Range. Wie viele Leute falsche Rückschlüsse auf der Range ziehen, weil sie sagen, meine Bälle fliegen heute alle rechts in den Baum rein und sagen, ja, irgendwie ist mein Schwung anders. Sag ich, nee, du stehst doch rechts in den Baum rein, weil man das halt nicht überprüft. Und es ist relativ einfach, also sowas wie Ausrichtung überprüfen. Man kauft sich zwei Alignment-Sticks oder legt einen Schläger auf den Boden und schaut halt erstmal, wo man hin, man steht. Das ist so ein ganz einfaches Ding, was aber daran scheitert schon bei den meisten. Also dieses einen gewissen Rahmen schaffen, eine Art Schablone, wo man sagt, okay, in diesem Rahmen sollte ich mich bewegen und das muss ich auch regelmäßig checken. Ansonsten kann ich nicht davon ausgehen, dass ich nachhaltig besser werde.
Ich finde, ein weiterer Punkt ist den Trainer, den man zu Hause hat. Jeder hat auch irgendwo so den Trainer seines Vertrauens. Ich finde, die meiste Zeit werden die Trainer darauf beschränkt, nur irgendwie sich dem Schläger im Raum anzuschauen, also die Schwungtechnik. Aber zu einer Spielanlage gehört so viel mehr als die Schwungtechnik. Und ich finde, es macht Sinn, sich mal seinen Trainer zu schnappen und zu sagen, ja, wie ist denn meine Spielanlage? Wo sind meine Stärken? Wo sind meine Schwächen? Und warum sind da meine Stärken und Schwächen? Was kann ich daraus mitnehmen für taktische Entscheidungen auf dem Golfplatz? Und für die Spielanlage, die ich mitbringe, was sind so die Schwerpunkte? Wo muss ich denn besser werden in den Schwächen oder in den Stärken, um wirklich einen Mehrwert zu generieren? Weil manchmal ist es vielleicht gar nicht der Schläger, der ein bisschen flach reinkommt. Manchmal ist es vielleicht gar nicht der Griff, der ein bisschen schwächer ist. Sondern es sind vielleicht ganz andere Dinge. Deswegen man sollte mal den Trainer schnappen und sagen, komm, lass uns mal ein 9-Loch spielen. Und dann mach du mal ein Profil von mir. Was sind meine Stärken? Was sind meine Schwächen? Was ist meine Spielanlage? Und wie sollte ich trainieren? Und was sollte ich trainieren, um da wirklich einen Mehrwert rauszuholen, anstatt die ganze Zeit in irgendeiner Scope-Hütte rumzustehen und den Schwung anzuschauen.
Damit habt ihr eine Aufgabe in den nächsten Tagen. Schnappt euch euren Coach und lasst euch genau dieses Profil mal anlegen. Und wir freuen uns auf Post. Schickt uns doch mal bitte euer Feedback oder schickt uns eure Erfahrungen mal durch. Dann überprüfen wir mal die Trainer und Coaches in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das war Tea Time für diese Woche. Wie immer gilt, wenn ihr weitere Fragen habt, schickt sie uns gerne über Instagram oder per info@tea-time.golf. Nächsten Dienstag mal wieder eine Folge ohne Hintergrundgeräusche aus dem VIP-Zelt. Wobei, wer weiß, wo wir uns vielleicht die nächsten Tage dann doch noch treffen.
Ach, Vorsicht, da tropft schon wieder Champagner von der Decke.
Ist das Tétanger?
Das ist warte mal.
Oder Teitinger, wie der Profi sagt.
Das ist doch dieser Teitinger.
Das ist dieser Teitinger. Bis nächste Woche. Ciao.
Bis ciao, dann. Ciao.
Schreibt uns, liked uns. tea-time.golf. Tea Time, der Golf-Podcast. Auch auf Facebook und Instagram. Tea Time. Tea Time ist eine Produktion von Pod Ever. Infos und noch mehr spannende Podcasts gibt's auf podever.de.